Okay, dann spreche ich dich ab jetzt mit du da an.
Genau.
Das ist auch nicht zu höflich.
Oder das da.
Das finde ich schön.
Da sehen wir doch, dass also in unserer Branche, Sarah, wir Kabarettistinnen und Kabarettisten auch nicht davor gefeit sind, so richtig mal ins Fettnäpfchen reinzulangen, dass die Schwarte nur so kracht.
Ich meine, das wird ja manchmal gefordert von Kabarettistinnen und
Sie Kabarettisten. Sie müssen mal in die Politik gehen. Sie
genau.
müssen dem mal da sagen. Ne?
Genau, ja, genau, machen Sie doch mal.
Ich sage doch immer, ich kann mich schon selbst nicht beherrschen. Wie soll ich das für andere leisten? Boah, ich habe hier was dazugelernt. Sarah Bosetti, die Sendung mit der Maus.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen.
Ja, da kann ich Olaf Scholz nur zustimmen. Ein historischer Moment ist es, wie an jedem Freitag, denn das hier ist Bosettis Woche, der Extra 3 Podcast. Und ich bin Sarah Bosetti. Das allein macht den Moment natürlich noch nicht historisch, aber jetzt hätte ich fast gesagt, mein Gast ist historisch, aber das Gäste beleidigen kann ich. Aber so ist es nicht. So alt ist er bei weitem noch nicht. Aber die Zeit, die er schon auf der Bühne steht, die ist durchaus beeindruckend. HG Butzko ist heute da. Hallo.
Hallo. Historisch ist, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
Genau, das ist das Historische.
Das hat Herr Scholz nämlich damit sagen wollen.
Du meinst uns beide?
Genau.
Ja, ich fand das sehr vorausschauend von ihm, dass er das schon mal so für uns aufgenommen hat.
So nämlich.
So nämlich. Wie lange stehst du schon auf der Bühne?
Über 25 Jahre im Kabarett und davor auch nochmal 9 Jahre als Schauspieler auf diversen deutschen Theaterbühnen.
Warum das andere, nachdem das eine schon da war?
Weil das andere interessanter und kreativer war als das eine davor.
Ah ja, das empfinde ich selber tatsächlich auch so, aber es ist, glaube ich, ein bisschen, es kommt drauf an, ne? Wo man die eigene Kreativität verortet.
Ja, sag mal so, eine deutsche Theaterbühne ist ja eine Behörde, ist ja ein Amt. Und dementsprechend wird da auch gearbeitet, nämlich mit Behördenmentalität. Also für mich war die Zeit als Schauspieler am Stadttheater sowas wie Textaufsagen in Kostüm und Gängen. Und je nachdem, wie unkreativ der Regisseur war, war es dann auch nicht mehr. Und alles das, warum ich diesen Beruf eigentlich ergreifen wollte, wurde dann nicht tatsächlich abgefragt. Und die Liebe zum Kabarett war schon in meiner Jugend sehr ausgeprägt. Also so ab 16 war ich Fan von Kabarett und im Grunde war das nur mal an der Zeit, das mal zu probieren. Das war im Jahr 1997 und seitdem mache ich nichts anderes mehr.
Es ist tatsächlich eine lange Zeit. Wird es schöner oder wird es weniger schön mit den Jahren?
Es hätte schön werden können. Bis zum März 2020 war das wirklich eine richtig tolle Entwicklung und eine richtig tolle Zeit. Und dann kam ja irgendwie, ich weiß nicht so genau, da soll wohl so ein Virus da irgendwie auf der Welt. Und dann gab
das
es,
ich nicht mitbekommen.
Dann gab es da wohl so Lockdowns. Und ich bin tatsächlich aus dem Lockdown oder aus dem Post-Lockdown noch nicht wirklich raus. Also die Kulturbranche in Deutschland hat sich noch nicht wirklich erholt, ihr Kulturpolitikerinnen und Politiker in Deutschland.
Was bedeutet das konkret bei dir? Du trittst schon auf, aber ja. Vor weniger Leuten? Oder
und vor weniger, also Bühnen, es gibt ein rundes Dutzend Bühnen existieren nicht mehr. Die sind weg.
Mhm.
Und das sind natürlich bei 300 Auftritten in 2 Jahren, die ich mit jedem Programm mache, sind das 10% meiner Bühnen. Die sind nicht mehr da, zum Beispiel. Und ja, ein Teil der Zuschauer ist nicht zurückgekehrt.
Mhm.
Zum Teil, weil sie verstorben sind. Zum Teil aber auch, weil sie einfach Angst haben. Zum Teil auch, weil sie jetzt inflationsbedingt kein Geld mehr übrig haben. Also die Krise in der deutschen Kulturszene ist zumindest im Kleinkunstbereich noch nicht wieder so bewältigt, dass man sagen könnte, wir sind wieder da, wo wir 2019 waren.
Ich fand das jetzt auch nicht so nett vom Lauf der Welt, dass wir so hinter diese Krise direkt die Nächsten, muss man ja auch sagen, ne, schon geworfen hat.
Ja.
Zumal es ja auch, also Schließungen von Theatern, so schlimm sie waren, ich will sie überhaupt nicht kleinreden, aber die sind, zumindest waren die so konkret, dass man sagen konnte, okay, da muss es jetzt irgendwelche Hilfen geben, ob die ausgereicht haben, ob die rechtzeitig haben, wie auch immer, ne, andere Frage, aber es war zumindest so ein, wir können nicht arbeiten, also muss der Staat uns helfen. Aber die Sache mit der Inflation jetzt, ne, und dem Verhalten des Publikums, das ist ja viel, viel schwammiger. Da kommt ja jetzt nicht irgendwie eine Inflationshilfe einfach mal so hinterher, weil halt weniger Leute ja kommen, so, ne. Das ist schon extrem, extrem gemein. Und es spielt sich ja auf vielen Ebenen ab, ja, ne. Also ja, einmal tatsächlich das Bühnensterben. Da habe ich sehr früh in der Pandemie auch schon gedacht, okay, Menschen können sich gegebenenfalls halt noch andere Jobs suchen und vielleicht dann wieder zurückkehren. Aber Häuser im Sinne von, ne, Veranstaltungsorte, die machen dann ja nicht unbedingt einfach ein Jahr später wieder auf.
Ja, ja, so, ja.
Die sind dann halt weg. Das ist sehr traurig. Tatsächlich, die Frage ist, was passieren müsste, um das zu ändern?
Das müsste man die Politik fragen. Also es ist so, seit dem 1. Januar 2023 sind ja sämtliche Unterstützung und Hilfen eingestellt worden, obwohl eben die Auswirkungen in unserer Branche noch nicht sich wieder zurückentwickeln. Also die sind noch nicht eingestellt worden. Mhm. Und es gab wohl mal Überlegungen aus der Opposition, einfach diese noch nicht abgerufenen Corona-Hilfen und Überbrückungshilfen und Kulturstaats und so, was das alles gab. Da liegen ja, da lagen ja noch dreistellige Millionenbeträge rum, die nicht abgerufen wurden, die weiterhin trotzdem zur Verfügung zu stellen. Und das wurde aus der Regierungskoalition abgelehnt. Und stattdessen wird auf irgendwelche Förderfonds verwiesen und irgendwelche Unterstützungen, die Länder und dann der Bund übergreifend bezuschusst, wenn die Länder was bezuschussen. Der Witz ist aber der, für Kabarett und Kleinkunst ist da nichts zu holen.
Ja.
Das müssen schon irgendwelche tibetanischen, interkulturellen, queeren Tanzformationen sein, die mit Backstein gegen Metallplatten kloppen. Dann kriegst du Kulturförderung.
Ich muss mal kurz einhaken bei etwas, das du vor ungefähr 3 Stunden gesagt hast. Ich bin sehr schlagfertig. Ich reagiere einfach immer sofort. Ne? Hast du gerade eben gesagt, dass du über 300 Auftritte im Jahr machst?
In 2 Jahren.
Ja, okay.
In 2 Jahren.
Ich bin beruhigend, weil so viele Tage hat das Jahr gar nicht.
Da würde mir meine Frau auch, glaube ich, ziemlich aufs Dach steigen.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du grundsätzlich in irgendeiner Stadt auch fest lebst oder ob du quasi nur von Hotel zu Hotel springst.
Nein, 300 Termine in 2. Ich spiele jedes Programm 2 Jahre lang. Und das sind dann tatsächlich Pi mal Daumen insgesamt 300 Auftritte mit jedem Programm. Und wenn dann 25 Bühnen weg sind, sind das rund 10% meiner Bühnen, ja, die jetzt weg sind.
Ja, krass. Bevor wir in die vielleicht sogar noch traurigeren Themen des heutigen Tages einsteigen, muss ich noch eine Sache mit dir klären.
Bitte.
Spreche ich dich mit HG an?
Gerne, ja.
Das ist wahnsinnig ungewohnt. Ich finde so, HG Butzko kannst du sagen. Ne? Das ist so,
ja,
aber
ja.
HG ist...
Dann sag HG Butzko.
Also immer?
Ja,
also ich könnte dich auch Herr Butzko nennen.
Herr Butzko hat mich noch kein... Butzko, also einfach nur der Butzko? Also
oh nee, das kann ich nicht. Da bin ich irgendwie nicht... Sowas konnte ich nie. Ich weiß gar nicht, was mir da fehlt. Ich bin so ein bisschen... ich bin auch nicht gut in Spitznamen. Ich bin zu schüchtern für Spitznamen.
Schön.
Weil
sehr schön. Der Hansi, ne?
Ja, ich trau mich das nie.
Mach das nicht.
Ich nenne auch Leute, die alle anderen bei ihrem Spitznamen nennen, immer noch so ein bisschen unbeholfen, 5 Jahre später mit ihrem Geburtstag, was sie wahrscheinlich total nervt. Aber weil ich immer denke, kenne ich die Person jetzt wirklich gut genug, um mich da so ranzukumpeln? Ich weiß nicht. Und dann mache ich es nicht und dann ist es irgendwann auch unnatürlich. Das ist, wie ich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange in Berlin lebe. Und inzwischen schaffe ich es, aber es hat wirklich wahnsinnig lang gedauert, bis ich mal geschafft habe, mir eine Schrippe zu bestellen.
Das heißt Brötchen.
Ja, genau. Also es haben mich alle Menschen, die in Bäckereien gearbeitet haben, haben mich gehasst, weil ich immer ein Brötchen bestellt habe. Dann haben sie gesagt, was für ein Brötchen? Ne? Weil Brötchen sind ja nicht Schrippen. Und dann habe ich immer gesagt, ein normales Brötchen. Ich habe mich so wahnsinnig unbeliebt gemacht, obwohl ich eigentlich nur irgendwie dachte, ich kann das doch jetzt nicht hier so, ich bin doch keine Berlinerin, ich kann euch das doch gar nicht wegnehmen, ich darf das doch gar nicht. Und irgendwann habe ich aber auch eingesehen, dass ich wahrscheinlich die Leben aller Beteiligten schlechter mache, wenn ich mich... Ne? Nicht mal dazu durchringe. Und dasselbe Verhältnis habe ich zu Spitznamen. Deswegen so, der Butzko, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht.
Du bist halt auch zu Höflichkeit und Respekt erzogen worden. Und das ist ja auch ein schöner Wesenszug.
Behauptest du jetzt erstmal?
Ja, wenn du sagst, ich komme irgendwo fremd in eine fremde Stadt und möchte mich da jetzt nicht irgendwie anschleimen und ich möchte irgendwie auch respektvoll sein. Erstmal hallo, guten Tag, ich bin die Neue und sagt man hier Brötchen. Also ich möchte euch nicht euren Duktus wegnehmen. Dann ist doch erstmal nett, ja?
Ja, es ist nett, aber wahnsinnig unpraktisch.
Vor allem, weil der Berliner da, was mit der
ich sollte einfach gar nicht, ich sollte nur drauf zeigen, denn ich hätte gern das da.
Ja.
So. Okay, dann spreche ich dich ab jetzt mit du da an.
Genau.
Das ist auch nicht zu höflich.
Oder das da.
Das finde ich schön. Du heißt ab jetzt in alle Ewigkeit in meiner Welt Duster. Also heute Duster zu Gast und wir kommen jetzt zum ersten wirklich traurigen Thema des Tages.
Cringe der Woche.
Bitte lasst Anne Frank da, wo sie ist. Man kann Kindern auch dieses Schicksal erklären, ob es ein muslimisches, ein jüdisches, ein christliches Kind ist. Sie ist für alle Menschen ein Beispiel und ein Licht am Horizont.
Christoph Häupner vom Internationalen Auschwitz-Komitee richtet fast schon flehende Worte an Tangerhütte in Sachsen-Anhalt. Denn dort hat eine Kita darüber nachgedacht, nicht länger Kita Anne Frank zu heißen. Das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Findest du das berechtigt?
Das ist natürlich eine Situation, die verschiedene Ebenen hat. Also Ebene 1, Ebene 2, Metaebene und Metaebene 3. Also zunächst mal, wenn ich mich daran erinnere, also na, anders, fangen wir an. Die Begründung, oder nochmal andersrum, das war ja so, dass diese Kita existierte, lange unter diesem Namen, unter einer alten Leitung. Dann hat die Leitung wohl gewechselt, eine neue, junge Frau, die ihren Namen öffentlich nicht erwähnt wissen will. Mhm. Klammer auf, sie weiß vermutlich auch warum, inzwischen Klammer zu. Dachte sich, und das ist jetzt die Ebene 1, wohl ganz naiv, Mensch, das ist so ein schlimmes Schicksal gewesen, damit wollen wir doch kleine Kinderseelen nicht gleich schon beschäftigen müssen und wollen wir da nicht was Nettes, was Blumiges, was Strahlendes, damit, ne, so. Das ist ja vom Ansatz erstmal naiv. Aber dann geht's schon los, also mal abgesehen von der zweiten Ebene, der politischen, nämlich die pädagogische. Die finde ich dabei so interessant. Wenn ich mich daran erinnere, als ich in der Kita, wobei damals gab es keine Kita, wir waren ja im Kindergarten oder wie der US-amerikanische Kindergarten.
Ne? So alt bin ich auch. Genau, ich bin auch Kindergarten.
Also
alt.
Liebe TikTok-Generation, wir sind auch in den Kindergarten gegangen. Und wenn ich mich daran erinnere, heute, wie war denn der Name dieses Kind? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Kinder zwischen 3 und 6 Jahren wissen nicht, wie der Name einer Kita ist und interessieren sich einen Scheißdreck dafür, wie der Name einer Kita ist. Von daher war das Argument der Pädagogin, dass man Kinderseelen damit nicht beschäftigen möchte, erstmal schon auf der ersten Ebene für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt noch eine zweite, aber ich möchte jetzt keinen langen Monolog halten. Wenn du dazwischen grätschen willst, kannst du gern auch was sagen und ich halte das später nach. Oder aber ich ziehe jetzt durch.
Nee, zieh mal durch.
Ich zieh durch.
Ich zieh dann nach.
Die zweite Ebene, die ich dann auch so interessant finde, ist, diese Kita hat doch lange unter diesem Namen existiert, bei einer alten Leitung. Und die Frage ist doch, welche Eltern haben sich also denn beschwert und gesagt, hallo, mein 4-jähriges Kind steht vor mir und will wissen, Mami, wer war denn Anne Frank? Und dann muss ich ihr diese schreckliche Geschichte erzählen. Wenn das gehäuft vorgekommen wäre, hätte man ja sich Gedanken machen können, ob das für Kinder, beziehungsweise auch für Eltern, der Stress, den Eltern haben, jetzt Kindern so ein schlimmes Schicksal im Alter von 4 Jahren. Aber das hat anscheinend ja gar nicht stattgefunden. Und das ist dann eben die Ebene, wie eigenmächtig ist eine Pädagogin eigentlich vorgegangen, einfach nur aus ihrem eigenen naiven Kosmos heraus zu denken, ach, diese armen kleinen Kinder, die sollen doch mit was Schönerem beschäftigt sein.
Ich finde diesen ersten Gedanken, dass es ihr eigentlich völlig egal ist, einen ganz lustigen, der kam mir tatsächlich bei der Thematik noch nicht. Es ist ein ganz guter Punkt. Ich habe ein 4-jähriges Kind, bin mir ganz sicher, dass das Kind nicht weiß, wie die Kita heißt, in die es geht. Ich würde den Namen jetzt auch ungern erwähnen, natürlich. Weil, was ja hinzukommt, ist, dass die meisten Kinder mit 4 auch noch gar nicht lesen können. Also es ist jetzt nicht so, als würde er irgendwo stehen. Also mein Kind natürlich, mein Kind hat längst Abi und so, ne? Aber richtig. Die meisten können das ja gar nicht. Das heißt, für die Kinder ist es tatsächlich relativ egal. Was ich interessant finde an dieser Geschichte ist, einmal der Zeitpunkt, zu dem es diskutiert wird, ist ja nicht der Zeitpunkt, zu dem der Gedanke kam. Also die scheinen ja seit Anfang des Jahres darüber nachzudenken. Natürlich ist jetzt gerade in diesem Moment einer, in dem man das sehr schön skandalisieren kann. Und ich sage nicht, dass ich für die Namensänderung bin, ne? Das meine ich gar nicht. Aber man kann es sehr schön skandalisieren und genau das ist natürlich auch passiert. Weil irgendjemand halt in einem Nebensatz erwähnt hat, dass es auch für Eltern mit Migrationshintergrund wahrscheinlich ein Name ist, mit dem die jetzt nicht so viel anfangen können. Was ein ziemlich blöder Satz ist, ehrlich gesagt. Ne? Aber daraus haben dann so rechte Medien natürlich sofort gemacht, ihr, die Muslime canceln irgendwie jetzt Anne Frank. So, was faktisch nicht richtig ist.
Was es öfter und faktisch nicht richtig ist, wenn rechte Medien irgendwie schreien, da wird was gecancelt.
Ja, weil das ist gar nicht so häufig. Ich weiß auch nicht, ob die lesen können. Es ist, bin unsicher, vielleicht sind die auch einfach alle vier. Was mich am meisten stört, ist also die Debatte darüber. Und Christoph Häupner, den ich ja gerade schon, ne, den wir gerade schon gehört haben, der hat tatsächlich in einem offenen Brief auch noch geschrieben: Wenn, werte Bürgerinnen und Bürger in Tangerhütte, ich einen Rat zu erteilen hätte, würde ich Anne Frank raten, zu kämpfen und nicht wortlos und traurig davonzugehen, wenn sie erneut in ihrer deutschen Heimat davongejagt werden soll. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, was ist denn das für eine Rhetorik? Also hilft das denn wirklich irgendjemandem und auch der Sache, ne? Also im Kampf gegen Antisemitismus hilft das? Und die andere Frage, die ich spannend finde, ist, also grundsätzlich bin ich nicht dafür, dass irgendwelche Einrichtungen, Institutionen, wie auch immer, die nach Anne Frank benannt wurden an irgendeinem Zeitpunkt, das ändern, weil Erinnerungskultur wahnsinnig wichtig ist. Die Frage, die sich aber stellt, ist, hat denn diese Kita, weil sie jetzt 50 Jahre lang so hieß, eine größere Verantwortung, auch weiterhin so zu heißen, als alle anderen Institutionen? Also dieser Podcast zum Beispiel heißt ja auch nicht Anne Frank Podcast. Bin ich dann nicht genauso schuldig am Vergessenmachen dieses Mädchens? Und weißt du, was ich meine? Das ist ja erstmal gar nicht selbstverständlich, dass die, weil sie vor 50 Jahren unter einer anderen Leitung so genannt wurden, mit einem anderen Konzept, dass die jetzt eine größere Verantwortung haben für die Erinnerungskultur in Deutschland als Kita, als zum Beispiel wir oder als die Zeitungen, die darüber schreiben, die meines Wissens auch alle nicht Anne-Frank-Zeitung heißen.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde, es geht hier um einen ganz konkreten Einzelfall und nicht um was Pauschales, was jetzt irgendwie grundsätzlich, da müssten ja alle Kitas umbenannt werden in Anne-Frank-Kita, um das von hinten aufzuzäumen. Mhm. Also ab sofort, alle Kitas in Deutschland müssen umbenannt werden, müssen. Und alle Schulen auch, Universitäten auch. Nein, natürlich nicht. Es geht hier um ganz konkret einen Einzelfall. Und da ist, wie du richtig sagst, die Kita ist mal so genannt worden aus einem guten Grund. Und der Grund richtet sich natürlich an Erwachsene, nicht an die Kinder, die da reingehen. Es geht, wenn ich das für mich so interpretiere, was ich so assoziiere, wenn ich sowas höre, dann geht's darum, Anne Frank war ein Mädchen, das im Stich gelassen wurde, keine Solidarität erfahren hat, ein ganz, ganz furchtbares, grausames, höllisches Schicksal erleiden musste. Und wir signalisieren, unsere Kinder wachsen behütet auf, wachsen beschützt auf, bekommen Solidarität und werden nicht im Stich gelassen. Das ist so für mich so die Assoziationsebene, die dahinter steckt und richtet sich natürlich an die Eltern, die Kinder dahin bringen. Und das sollte man natürlich dann einfach mal so lassen. Ende der Debatte.
Ja, ja. Ich finde, ich bin auch tatsächlich gegen diese Namensänderung. Ne? Ich finde nur die Debatte darüber, sagen wir mal, erstaunlich. Und der andere Aspekt, den ich in dieser Debatte durchaus auch wichtig finde, ist eine Kita. Und du sagst schon, die Kinder in dem Alter, die werden das gar nicht wahrnehmen. Was anderes ist tatsächlich, wenn Schulen oder Universitäten so heißen, daran erinnert man sich dann vielleicht später eher noch. Aber ich finde den Aspekt, dass das eine Kita ist, wirklich nicht unwichtig, wenn, also wir machen jetzt natürlich ein bisschen mit, ne? Auch wir sind jetzt, sagen wir mal, überregional mit diesem Podcast, aber ich finde manchmal die Skrupellosigkeit, mit der so eine Einrichtung dann durch überregionale Medien gescheucht wird, also und ich meine, wir verteidigen sie ja jetzt hier, deswegen ist es vielleicht ein bisschen was anderes, ne? Aber die Skrupellosigkeit, mit der irgendwelche rechten Medien dann halt auch einfach Shitstorms gegen so eine Kita auslösen, das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist, finde ich so schlimm, weil Kitas sind in der Regel für sowas ja nicht gewappnet. Also ich meine, da sind kluge, wichtige, tolle Menschen drin im besten Fall, aber die sind nicht mediengeschult. Das heißt, die sagen dann vielleicht auch mal so einen Nebensatz, sowas wie ja und Eltern mit Migrationshintergrund auch, obwohl es halt auch irgendwie einfach fast keine, es wird jetzt natürlich wieder auf Muslime gemünzt, aber es gibt halt in Tangerhütte irgendwie fast keine Muslime. Das heißt, das ist einfach nicht der Grund. Aber die sagen dann vielleicht auch einfach mal so einen Nebensatz, ohne darüber nachzudenken, dass es irgendwelche perfiden Medien geben könnte, die das halt dann ausschlachten und zu einem riesen Shitstorm machen. Die kriegen dann zum Teil, in diesem Fall weiß ich es nicht, aber in anderen Fällen habe ich es danach dann durchaus gelesen, die kriegen dann da irgendwelche Morddrohungen. Also das sind alles Sachen, mit denen Menschen, die in Kitas arbeiten und Kinder, die in Kitas gehen, wirklich nicht konfrontiert werden sollten. Und mich ekelt das so ein bisschen an, weißt du?
Also die Konfrontation nicht mit dem Gedanken, wir wollen eventuell den Namen ändern, sondern die Konfrontation mit dem Shitstorm, der daraus gemacht wird, ist etwas, was man Kindern nicht zumuten sollte.
Ja, genau. Und Erzieherinnen und Erziehern auch nicht, ehrlich gesagt.
Ja, wo ich ja am Anfang sagte, dass also die Dame weiß genau, warum sie ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit
klug von ihr, genau. Ja, ja. Aber das ist schon sehr vorausschauend für halt auch jemanden, der beziehungsweise die ja in der Regel wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig mit den Abgründen der Medienwelt konfrontiert wird. Und die haben ja in der Regel auch keine wahnsinnigen Sicherheitsvorkehrungen oder so, ne? Also ich glaube, das letzte Mal, als Nikita irgendwie so einen Shitstorm bekommen hat vor einer Weile, da haben sie dann, ich weiß nicht, ob das inzwischen polizeilich geklärt ist, ob es wirklich im Zusammenhang damit stand, aber zufällig am nächsten Tag wurde dann da irgendwie ein Fenster eingeschmissen oder Sachen wurden beschmiert oder ich weiß nicht. Also sowas finde ich viel, viel schlimmer, weil dann finde ich wirklich Erinnerungskultur in allen Ehren und unsere Verantwortung als Gesellschaft in allen Ehren, aber diese spezielle Kita hat es dann halt auch nur bedingt verdient. Da finde ich wirklich das Wohl der Kinder sehr viel wichtiger als die Frage, ob die Kita Anne Frank heißt.
Man sollte diese Kita jetzt nicht zu einem politischen Streitobjekt machen. Und ich denke mal, neu zu gründende Kitas werden sich wohl überlegen, wie sie in Zukunft ihre Kitas nennen werden. Ich glaube, das wird die letzte Anne Frank Kita in Deutschland für lange Zeit gewesen sein. Also ich glaube, neue Kita-Gründungen werden sich das genau angucken und sagen, also diesen Namen werden wir schon mal nicht nehmen.
Das ist ein interessanter Gedanke. Das heißt, eigentlich hat die eklige Debatte darüber wahrscheinlich zu weniger Erinnerungskultur geführt, als wenn man sie einfach hätte machen lassen. Bedeutet allerdings natürlich auch nicht, um das jetzt hier nicht falsch, zumindest ne, meiner Wahrnehmung nicht falsch stehen zu lassen, bedeutet natürlich nicht, dass man darüber nicht diskutieren sollte. Ist nur wirklich die Frage, ob das ein überregionales Thema ist, wenn eine Kita sich umbenennen will, ne? Und ob man nicht vielleicht gerade als Medien und ich glaube, alle Medien, die ich jetzt meine, wissen, dass ich sie anschaue, der eigenen Verantwortung bewusst sein sollte, was man darüber schreibt und wie man das angeht. So, ne? Und ob man sich nicht vielleicht zumindest ein bisschen an die Tatsachen hält.
Was ich noch, ein Aspekt, den ich also auch nochmal satirisch interessant finde, ist der, zu dieser Kommunikationskatastrophe gehört ja auch der Bürgermeister, ein gewisser Herr Andreas Brohm. Und da steht tatsächlich in seiner Vita drin, er war Mitbegründer eines Kabarett-Ensembles. Und da sehen wir doch, dass also in unserer Branche, Sarah, wir Kabarettistinnen und Kabarettisten auch nicht davor gefeit sind, so richtig mal ins Fettnäpfchen reinzulangen, dass die Schwarte nur so kracht.
Ich bin beeindruckt über die Intensität deiner Vorabrecherche, dass du die Vita des Bürgermeisters dir angeschaut hast. Sehr, sehr schön.
Das ist ja etwas, was dir deine Redaktion in Hamburg bestätigen kann. Wenn ich einen Ruf habe, dann der zu recherchieren. Und was die lieben Hörerinnen und Hörer sich mal jetzt hinter die Fahne schmieren können, innerhalb von 12 Stunden jetzt. Also ich habe ja gestern Nachmittag erst von dir gehört, was die Themen sein werden. Und dann mache ich nichts anderes. Dann mache ich nichts anderes, als sagen, so, worum geht's? Ich mache mich schlau. Ne, ich bin nicht der oberflächliche Pointendrescher aus dem Ärmelschüttler. Sondern wenn, dann geht's hier zur Sache. Also nochmal, für alle zu mir, Andreas Brohm war mal Mitbegründer eines Kabarett-Ensembles, ist jetzt Bürgermeister, wo eine Kita umbenannt werden soll. Das ist doch die eigentliche Satire daran.
Vielleicht fängt die Satire ja da an, wo man Kabarett macht und dann zu einem Bürgermeister wird, auch einfach.
Um Gottes Willen.
Ja, das ist ja, ich meine, das wird ja manchmal gefordert von Kabarettistinnen
und Kabarettisten. Sie müssen mal in die Politik gehen, Sie müssen dem mal da sagen, ne?
Genau, ja, genau. Machen Sie doch mal.
Ich sage das immer, ich kann mich schon selbst nicht beherrschen, wie soll ich das für andere leisten?
Ja, also ich glaube, dass es nicht in allen Fällen unbedingt eine schlechte Idee ist. In meinem Fall würde es, das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, einfach bedeuten, dass ich sehr unglücklich werden würde, weil ich, glaube ich, eine unglückliche Politikerin sein würde. Und ich weiß auch nicht, ob ich eine gute wäre, kommt noch dazu. Aber es gibt es sind natürlich Menschen in der Regel, die sich schon intensiv mit Politik beschäftigen, aber es sind zugleich auch Menschen, also wir, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, über die Politik anderer zu schimpfen. Das ist schon nochmal was anderes, als es selbst zu machen.
Naja. Und ganz wichtig, das muss es geben, dieses satirisch-kritische Korrektiv ist wichtig zum Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.
Ja, stell dir mal vor, obwohl das wäre vielleicht ein schöner Gedanke eigentlich, wenn jetzt alle Menschen, die Kabarett machen, in die Politik gehen würden und alle, die Politik machen, ins Kabarett gehen würden.
Letzteres findet ja schon statt. Also dass die politische Realsatire so oft ja schon uns den Job wegnimmt. Also Statements, ja. Äußerungen, Aussagen ist ja teilweise 1:1 nur noch zitierbar, schon witzig.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, möchte ich hier auch mal einen Appell an die Politik rausgeben. Das unterfordert uns ein bisschen. Könntet ihr euch bitte etwas
Mühe geben?
Nee, ihr euch ein bisschen weniger Mühe geben, damit wir uns wieder mehr Mühe geben müssen.
So nämlich.
So. Und jetzt das hier.
Verlierer der Woche.
Der Verleumdungsprozess gegen Gil Oferim hat begonnen. Falls ihr nicht mehr genau wisst, wer das ist und was da war, Gil Oferim, ein jüdischer Musiker, hat im Oktober 2021 ein Instagram-Video veröffentlicht, in dem er einen Hotelmitarbeiter in Leipzig beschuldigt hat, er habe ihn wegen seines David-Sterns nicht ins Hotel einchecken lassen. Erstmal gab es große Aufregung, Antisemitismus in Deutschland, oh mein Gott, oh mein Gott. Es war vor 2 Jahren, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber dann kam die Unklarheit, ob er seinen David-Stern überhaupt sichtbar getragen hat. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass er sich den antisemitischen Vorfall nur ausgedacht hat. Und jetzt hat der Verleumdungsprozess von dem Hotelmitarbeiter gegen Gil Oferim begonnen. Wer nun also der Verlierer der Woche ist, steht eigentlich noch gar nicht fest. Vielleicht Gil Oferim, vielleicht der beschuldigte Hotelmitarbeiter, vielleicht auch beide. Ich meine, wer weiß, ne? Und bisher herrscht große Verwirrung, was denn nun stimmt. Sogar Alexander Stevens, der Rechtsanwalt von Gil Oferim, klingt nicht so richtig sicher, was da eigentlich passiert ist.
Ja, es ist immer sehr schwierig, wenn Aussage gegen Aussage Konstellationen bestehen. Und es geht darum, ist diese Diskriminierung gewesen, hat sie stattgefunden? Und das ist sehr, sehr schwer aufzuklären. Und das Gericht hat uns auch schon in Gesprächen signalisiert, dass es letztlich nur 3 Möglichkeiten gibt. In 2 der 3 Fällen wird man zu keiner Aufklärung kommen.
So, meine Frage an dich, hat Gil Oferim oder sein Anwalt, haben die irgendwann mal ein Kabarettensemble gegründet? Du musst das doch wissen, oder?
Ja, ich habe das 12 Stunden Zeit. Ich habe natürlich recherchiert. Und ich kann sagen, der Verlierer, Klammer auf, zunächst mal, ich war nicht bei dem Vorfall dabei. Ich weiß nicht, wer von den beiden die Wahrheit sagt. Klammer zu. Alles ist spekulativ, was da, ne? Und natürlich ist für die TikTok-Generation in dubio pro reo, heißt auf Deutsch im Zweifel für den Angeklagten. Und man weiß ja gar nicht, wer ist jetzt eigentlich angeklagt? Der Mitarbeiter oder Gil Oferim? Das sind ja, also, aber ich kann sagen, der Verlierer ist tatsächlich Gil Oferim, weil er Alexander Stevens als Anwalt hat. Das ist nämlich, wenn man ein bisschen recherchiert, sofort, also es springt einem doch wirklich mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Alexander Stevens hat einen True Crime Podcast beim BR. Den habe ich mir während des Lockdowns, weil ich nichts zu tun hatte, mich gelangweilt habe und so, weil da war mal so ein Virus, keine Ahnung, da soll was gewesen sein. Da lag ich also viel zu Hause rum, nichts zu tun und habe mir Podcasts angehört und stieß auf einen True Crime Podcast vom Bayerischen Rundfunk und da war ein Alexander Stevens einer der beiden Protagonisten und das Auffälligste an diesem True Crime Podcast war, dass dieser Alexander Stevens permanent mit der weiblichen Co-Moderatorin so, ja, offensiv, aggressiv flirtete. Und sie flirtete zurück. Also man hörte nicht mehr dem Kriminalgeschehen zu, sondern man dachte sich, nehmt euch doch ein Zimmer. Und dass dieser Mann überhaupt als Anwalt gebucht wird, das ist das eigentliche Interessante, das ist der eigentliche Skandal an diesem Prozess. Da ist Gil Oferim für mich, dass er sich den, das ist der Verlierer. Diesen Anwalt sich zu nehmen, das wäre mir das allerletzte, was mir jemals in den Sinn gekommen wäre.
Aber der hat doch einen großen Namen, oder? Also ist es nicht vielleicht unabhängig davon, also ich würde ja jetzt auch mal sagen, dass so die Flirtfähigkeiten eines Menschen, gerade wenn sie ja offenbar ausgeprägt und erfolgsversprechend sind, gar nicht unbedingt bedeuten, dass er ein schlechter Anwalt ist. Also er könnte ja auch das ausspielen.
Er ist ein schlechter True Crime Podcaster. Das steht schon mal fest.
Okay, wobei, ich meine, du hast ja offenbar zugehört, ne?
Ja, nix zu tun, war doch Lockdown.
Okay, das entschuldigt tatsächlich sehr
viel. Aber ich möchte einen Hacke widersprechen. Alexander Stevens ist, wenn man das schreibt, ne, so von der Größe des Namens. Also die Schriftzeichen sind, weiß ich nicht, 12 Milligramm, also Millimeter. Also wenn ich den Namen H.G. Butzko nebenschreibe, ist der nicht größer oder kleiner. Also ich weiß gar nicht.
Es kommt drauf an, ich hab ihn hier sehr in meinen Notizen einfach sehr groß geschrieben, um ihm Bedeutung beizumessen.
Schreib mal Sarah Bosetti größer daneben. Du wirst staunen, was du dann erlebst.
Wie ich mich plötzlich sehr, sehr wichtig fühle, meinst du? Naja.
Du könntest die Anwaltschaft für Gil Oferim übernehmen.
Mhm. Dieser Prozess ist ja nun, also im Moment ist es tatsächlich ja der Prozess gegen Gil Oferim, der ist nun nicht abgeschlossen und ich bin gar kein Fan davon, jetzt zu spekulieren über Dinge, die wir nicht wissen und wie dieser True Crime Podcaster, den wir jetzt mal Anwalt nennen, ja gerade schon gesagt hat, es steht ja nun auch nicht fest, dass die Wahrheit endgültig ans Licht kommen wird.
Ja.
Es ist lustig, weil ich sage das jetzt so, ne, und ich weiß, dass sich Leute in die eine und in die andere Richtung aufregen werden, weil die Leute wissen es ja. Ja, also die Öffentlichkeit weiß es ja immer. Die weiß ja immer alles. Das heißt, es gibt Leute, die sich wahnsinnig aufregen werden und sagen, wenn hier die Kameras und überhaupt, ist doch total klar, der hat gelogen und hier der böse Jude. Und es gibt die Leute, die sagen, oh Gott, wie kann man nur hier Antisemitismus, ihr müsst das ernst nehmen. Ich finde das ja immer wieder erstaunlich bei verschiedenen Themen, ne, was die Leute so alles wissen. Ich weiß gar nicht so viel, aber
ich wissen immer alles. Ich war nicht dabei.
Was ich damals auch schon gesagt habe, als dieser Vorfall war und jetzt quasi nochmal wiederholen möchte, weil ich es immer noch wichtig finde, ist, dass es eigentlich relativ egal ist. Also wer nun schuldig ist, irgendjemand ist ja schuldig, es ist ja etwas passiert. Ne? Also entweder ist nichts passiert, dann ist es Verleumdung, dann ist Gil Oferim schuldig oder es ist was passiert und dann so. Aber es ist eigentlich relativ egal, weil es eben nur ein Fall ist. Und Gil Oferim ist, naja, Musiker. Ich muss zugeben, ich kannte ihn vor diesem Fall nicht.
Der Nachname ist ein großer Name.
Ja, ich weiß, aber er hat ja auch einen Vornamen. Und er ist, ich kannte ihn nicht.
Dito.
Ja. So, und ich glaube, dass das tatsächlich auch einigen so ging. Das heißt, er ist nicht der mächtigste Mann Deutschlands oder so, weißt du? Das heißt, ob Gil Oferim nun Betroffener oder Täter ist tatsächlich gesamtgesellschaftlich gar nicht so relevant. Und im Grunde müssen wir als Öffentlichkeit deswegen auch gar nicht spekulieren und zu einem Schluss kommen. Ne? Wir müssen das nicht wissen. Der neugierige Mensch in uns, der möchte das natürlich wissen, aber im Grunde müssen wir als Gesellschaft nicht unser abschließendes Urteil über diesen Fall fällen. Aber ich finde es immer ganz wichtig, schon mal daran zu erinnern, dass unabhängig von diesem Fall Antisemitismus in Deutschland, ich meine, jetzt gerade wird er wirklich heiß diskutiert, aber auch schon vor mehr als einem Monat ja durchaus existent war.
Ja.
Ne? Also die Anzahl der Fälle, die wird ja nur um einen kleiner, wenn das nun kein antisemitischer Vorfall war. So, und es sind Tausende pro Jahr. Das heißt, ne, so, ich finde quasi das eigentlich das Wichtigste an dieser Geschichte. Und ich finde, dass, ich sage jetzt mal Zweitwichtigste, weil ich kann nicht sagen, das nochmal Wichtigste an dieser Geschichte. Wenn er gelogen hat, dann ist es tatsächlich sehr viel schlimmer, als wenn er sich einfach irgendeine Tat gegen sich als Person ausgedacht hätte. Weil er ja wissen muss, dass er damit den Juden und Jüdinnen schadet. Weil dann heißt es natürlich sofort, der Jude hat gelogen. Es heißt ja nie, ein Jude hat gelogen. Es ist immer der Jude, der gelogen hat. So wie wenn eine, also es ist jetzt auch ein bisschen ein Klischee fast schon, aber das passiert ja nun mal. Man hat ja gerade so in Fällen sexualisierter Gewalt auch oft diese Situation, dass eben die meisten Menschen nicht dabei waren, eventuell sogar niemand außer den betroffenen Personen oder dem Täter oder der Täterin, wobei das ja tatsächlich sehr viel häufiger Männer sind. Und da geht es ja auch irgendwie ganz oft darum, gerade wenn es in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wem glaubt man so, ne, weil eben Aussage gegen Aussage steht. Und wenn dann aber mal herauskommt, dass die Frau gelogen hat, was nicht die Regel ist, möchte ich noch dazu sagen, aber das passiert, natürlich passiert das, dann hat eben auch nie eine Frau gelogen, dann ist es so ein, die Frau lügt.
Ja.
Und jetzt ist es dann, der Jude lügt, wenn es denn so ist. Also ich finde, wenn er gelogen hat, ist es doch irgendwie ein wichtigerer Fall für die gesamte Gesellschaft.
Also ich sag grundsätzlich so, von einem auf andere zu schließen, also zu pauschalisieren, für Einzeltaten als Einzelmenschen ganze Gruppen in Verdacht, in Geiselhaft zu nehmen, das ist ja per se schon einfach daneben, ist ja per se schon einfach schräg. Also wie kommt man auf sowas? Ich finde da in meinem eigenen Gehirn einfach keine Synapse, die das irgendwie zusammenbringt, dass ich sage, der Typ macht Scheiße, deswegen sind alle, die mit ihm irgendwie zu tun haben, verwandt sind oder aus der gleichen Region kommen, alle auch Scheiße. Von daher, lass uns mal spekulieren, was wäre, wenn Gil Oferim gelogen haben könnte, ob er damit tatsächlich diesen Bärendienst, dann dieses Klischee-Vorwurf, dieses Verallgemein. Vielleicht war er einfach nur in Rage. Vielleicht hat er einfach nur sich abgelehnt gefühlt, wie es öfter mal. Wie oft stehe ich vor einem Hotelrezeptionisten und der behandelt mich nicht so, wie ich mich behandelt wissen will. Da bin ich auch erstmal beleidigt und sauer und denke mir, boah, Arschloch, ne? Vielleicht war das erstmal ganz banal so und der Typ war einfach auf 180 und hatte irgendwie Adrenalin in den Venen und hat war erstmal sauer. So, dann hat er, falls er gelogen haben sollte, vielleicht einfach nur, ja, aus dem Impuls heraus, ne, also einfach nur, weil er auf 180 war, da einfach mal Mist erzählt und konnte.
Darf ich da kurz einhaken?
Bitte.
Weil ich glaube, also erstens finde ich tatsächlich, wenn es um sowas geht, ich möchte jetzt nicht irgendwie einem jüdischen Musiker sagen, wie er mit Antisemitismus umzugehen hat, nur er kann das ja nicht ausblenden. Also er weiß ja, wie es um die Diskussion über Antisemitismus steht in Deutschland. Das ist ja nicht doof. Das heißt, einfach so finde ich schwierig. Und das andere ist, dieses Video, das er gemacht hat, war nicht live. Er hat das am nächsten Tag, also er hat es, glaube ich, an dem Abend aufgenommen und er hat es am nächsten Tag aber erst gepostet. Das würde ich zählen als genug Zeit, um von 180 wieder runterzukommen.
Dann haben mich doch meine Recherchefähigkeiten tatsächlich hier im Stich gelassen. Jetzt sorgst du für Recherche-Input bei mir. Das wusste ich. Oder beziehungsweise, das habe ich nicht mehr abgespeichert gehabt. Okay, das heißt.
Also ich habe das gelesen, dass er wollte live gehen auf Insta und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann hat er das Video aufgenommen und am nächsten Tag gepostet. Das habe ich gelesen. Ich hoffe,
okay,
das stimmt.
Okay. Das heißt, wir sind jetzt im spekulativen Bereich, weil wir eben nicht wissen, was genau vorgefallen ist. Also,
ja, vielleicht war irgendwie das Kabarettprogramm vom Bürgermeister aus Tangerhütte, aber ich glaube, dass es in der Zeit oder so stand.
Okay, das heißt, mein ganzer langer Monolog über das Rage-Motiv ist hiermit hinfällig.
Nicht unbedingt. Verdammt. Nicht unbedingt, nur die moralische Bewertung dessen würde sich eventuell ändern. Okay. Weil, ne, also Impuls ist natürlich noch was anderes. Da kann man irgendwie drüber reden, ob Impulskontrolle nicht etwas ist, das man in irgendeinem Alter dann nochmal lernen sollte. Aber es ist natürlich was anderes. Aber es gibt auch Menschen, die einfach bis zum nächsten Tag so wütend sind.
Okay, also dann können wir uns vielleicht auf folgende Situation einlassen. Nämlich, ob jetzt ein einzelner jüdischer Mensch durch irgendeine falsche Anschuldigung da jetzt irgendeinen Hotelmitarbeiter falsch beschuldigt hat, sollte niemals dazu führen, dass jetzt auch andere jüdische Menschen deswegen unter irgendeinen Generalverdacht gestellt werden. Punkt. Ausrufungszeichen.
Das stimmt. Insofern kann man natürlich auch sagen, es ist potenzielles Victim-Blaming, aber er wäre ja gar kein Opfer, ne? Aber wenn ich jetzt auch eine Verantwortung bei ihm sehe, ist die Frage, ob das dann moralisch richtig oder falsch ist. Aber ich denke manchmal bei vielen Dingen, auch bei sowas wie, ich will jetzt nicht auf das Thema Klimaproteste kommen, aber so, ich denke manchmal so, wir müssen ja mit der Gesellschaft arbeiten, die wir haben. Das heißt, wenn du weißt, dass das Öffentlichmachen eines antisemitischen Vorfalls hohe Wellen schlagen wird, wenn du eine gewisse Reichweite hast vor allen Dingen. Also es ist jetzt nicht so, als würden irgendwie allen diskriminierten Minderheiten zugehört. So ist es natürlich bei weitem nicht. Aber wenn du eine gewisse Macht hast, dadurch, dass du eine Stimme hast, die gehört wird, dann kannst du ja ein bisschen damit rechnen, dass das vielleicht wirklich hohe Wellen schlägt. Und wenn du dann, ne, wir sind jetzt wieder im spekulativen Bereich, dass er gelogen haben könnte, wenn du dann ja ganz bewusst lügst, dann weißt du, was du damit anrichten kannst. Und dann finde ich, hat er eine Verantwortung, nicht nur den Menschen im Allgemeinen und der Wahrheit gegenüber, sondern auch anderen Jüdinnen und Juden gegenüber. Blöd gesagt, weil man ja weiß, dass das passiert, dass Leute dann irgendwelche Menschengruppen unter Generalverdacht stellen. Dann finde ich, hat er diese Verantwortung, das nicht zu machen. Ich finde das schon weitaus schlimmer, als einfach irgendwie zu lügen. Und was ich daran tatsächlich einen sehr schlechten Charakterzug fände, wenn es denn so wäre, ist, das als Machtinstrument auszuspielen. Weil das tatsächlich etwas ist, worunter am Ende alle marginalisierten Gruppen leiden. Weil das ist ein nicht seltener Vorwurf, der gemacht wird. Ah, du sagst ja nur, weil du kriegst einen Job nicht, also behauptest du, das ist, weil du eine Frau bist. Oder weil du einen Migrationshintergrund hast. Ah, du hast die Wohnung nicht bekommen und sagst jetzt, ah, das ist, weil ich schwarz bin. So, ne? Ah, man darf ja nichts mehr. Also, die Mächtigen in dieser Gesellschaft, und ich meine jetzt nicht, dass jeder Einzelne oder jede Einzelne davon mächtig ist, aber so die mächtigen Gruppen in dieser Gesellschaft, die sind ja zum Teil ganz gut darin, sich als die eigentlichen Opfer darzustellen. Also als die, die unter der ganzen woken Meinungsdiktatur und der Cancel Culture und weiß ich nicht was, ach so doll leiden, weil sie eben jetzt vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen sollen auf die Leute, die etwas weniger privilegiert sind. Mhm. Und das ist ein Narrativ, das ja sehr gerne bemüht wird. Und das tatsächlich zu tun, ne? Also das tatsächlich die eigene Marginalisierung zu nutzen, um dann Macht auszuüben, nämlich zu sagen, hier, ich mach dich fertig, so, das finde ich moralisch schon sehr, sehr schlimm.
Falls. Immer mitgedacht.
Aber das zu tun, zu tun, finde ich schlimm.
Also mal so.
Es gibt ja Menschen, die das tun, faktisch. So, natürlich gibt es Leute, die das ausnutzen.
Auch wieder, also weg von dem konkreten Einzelfall in eine, sag mal, grundsätzliche Theoriediskussion.
Genau, also ich finde zum Beispiel wirklich Frauen, die immer alles auf ihr Geschlecht beziehen, das nervt mich total. Also wenn Leute, wenn eine Frau irgendeinen Job macht und die macht den halt so mittelgut und sagt, ich bin nicht in der höchsten Führungsposition, ich bin nicht ganz, ganz oben, bloß weil ich eine Frau bin, nervt mich auch, weißt du? Mhm. So, weil ich immer denke, das hilft dem Feminismus überhaupt nicht. Das heißt, du wälzt eigentlich deinen eigenen Egoismus ab auf den Feminismus und machst es dir damit nicht so ein bisschen zu leicht.
Ich bin ja weiß, männlich, hetero und eben auch nicht religionsmäßig in irgendeiner Minderheit. Ich meine, ich bin Agnostiker, ich bin aus der christlichen Kirche ausgetreten, aber selbst als christlich geprägter, auch da in einer privilegierten Mehrheitssituation erstmal aufgewachsen. Das heißt, ich habe tatsächlich die Situation, dass ich nicht am eigenen Leib, am eigenen Erfahrungswerten irgendwie nachvollziehen kann, wie es ist, aufgrund von Minderheitsmerkmalen diskriminiert zu werden. Ich bin also struktureller Diskriminierung als alter, weißer, männlicher Heteromann tatsächlich von meinem eigenen Erlebenswert nicht so krass ausgesetzt. Von daher kann ich nur zuhören und lernen. Aber genau dann wäre eben die Frage, also ich bin eben auch weit davon entfernt, ein jüdischer Musikersohn zu sein. Das, was du da theoretisch beschreibst, unabhängig vom Einzelfall, lass mich doch mal dann fragen, weil das kam mir gerade in den Sinn, während ich dir zuhörte. Wie ist es denn, wenn eine Frau nachgewiesenermaßen fälschlicherweise einen Mann einer Vergewaltigung beschuldigt hat? Das ist ja vorgekommen. Hatte das denn Auswirkungen auf andere Prozesse, auf andere Anschuldigungen? Wir wissen, okay, ich weiß so viel, dass viele Frauen sich grundsätzlich nicht trauen, weil sie Angst haben, gar nicht ernst genommen zu werden. Dass sie natürlich auch aufgrund von Erfahrungen Angst haben, sich an den Prozess auszusetzen, weil sie dann auch wieder was durchmachen müssen und unglaubwürdig und um ihre eigene Glaubwürdigkeit kämpfen müssen. Dass das alles auch schon mal eine Situation ist, der ich mich noch nie aussetzen musste. Aber es gab ja diesen einen berühmten Fall, dass eben in zweiter Instanz Kachelmann von einem Gericht nachgewiesen bekommen hat, dass die Frau gelogen hat. Also auch da war ich nicht dabei, kann eigentlich auch wieder nicht sagen, was ist die Wahrheit. Ich weiß, es gibt nur ein Gerichtsurteil, das Mannheimer hat entschuldigt gesprochen, das Mannheimer Gericht, das Frankfurter freigesprochen, das Frankfurter Gericht hat gesagt, die Frau hat gelogen. Und meine Frage wäre jetzt, hat das Auswirkungen gehabt? Genau.
Du meinst worauf meinst du genau?
Weil das wäre der Punkt, eben, inwieweit hat dann eben hier ein jüdischer Musikersohn tatsächlich für Auswirkungen gesorgt?
Ja, aber das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil es ja keine, also die Frage, ob es Kausalitäten gibt, kann man ja nur beantworten, sowieso allgemein in der Welt, wenn die Kausalitäten so klar sind, dass man sie irgendwie messen kann, dass man sie sehen kann, fühlen kann, in Daten erfassen kann. Das kann ich dir nicht beantworten.
Ja, ja. Ne?
Das ist schwierig zu sagen, das ist eine interessante Frage, aber es ist schwierig zu sagen. Ich würde doch hoffen, dass, wenn jetzt eine Frau gelogen hat in einem solchen Fall, dass nicht andere Gerichte insofern beeinflusst, dass man dann, keine Ahnung, davon ausgeht, dass die Frau lügt. Ich glaube, dass das eher in der gesellschaftlichen Debatte eine Rolle spielt.
Okay.
So.
Ja.
Und da ist es ja zumindest insofern messbar, ist jetzt zu viel gesagt, weil ich habe jetzt keine Studien angelegt oder so, aber dass man das immer wieder hört oder liest in Diskussionen, dass Leute sagen, hier, guck dir die Kachelmann-Geschichte an. Wo ich meine, Kachelmann kämpft ja auch immer noch darum, seinen Ruf wieder, also in den Augen anderer wird er ja für immer der Vergewaltiger bleiben.
Ja,
ne?
Ja,
also da ist auch ein großer Brei an Verliererinnen und Verlierern, glaube ich, in diesem ganzen Fall. Und auch wenn wir über Antisemitismus sprechen, ich kann dir das nicht sagen, ob Gerichte jetzt so oder so entscheiden, aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen Glauben haben in die möglichst gute Arbeit unserer Justiz, sonst verzweifeln wir völlig. Die Frage ist, was es mit der gesellschaftlichen Debatte macht.
Genau, und da ist ja wieder der Ansatz, den du eingeworfen hast eben. Inwieweit hat ein Einzelner, also das Mitglied einer Minderheit, mit einer Aussage Verantwortung für den Effekt, den jetzt die gesamte Gruppe der Minderheit dadurch gesellschaftlich erfährt. Und da wäre mein Ansatz, die Arschlöcher in der Gesellschaft, denen ist das scheißegal. Die brauchen sowieso nur einen Ansatzpunkt und wenn sie einen erfinden, der jetzt gar nicht, also verstehst du? Das heißt also, ich möchte mal so aus dem Bauch heraus sagen, Gil Ofarim ist für sich selbst verantwortlich und nicht für alle anderen Jüdinnen und Juden, die es noch gibt. Und was denen daraus resultiert, weil Arschlöcher nicht differenzieren können, das wird ihn, glaube ich, das müsste jeden Menschen, der in irgendeiner Art und Weise Minderheit ist, grundsätzlich im Alltag permanent überfordern, oder?
Ich verstehe das. Ich stimme dem nicht ganz zu. Also ich stimme dir insofern zu, als dass Gil Ofarim nicht, weil er Jude ist, jetzt die Aufgabe hat, sich ständig für alle Jüdinnen und Juden einzusetzen. Das ist, ich meine,
ja, dann gehört er. Aber auch nicht die Aufgabe zu verhindern, dass wegen ihm alle anderen Jüdinnen und Juden auch noch diskriminiert werden.
Ja, aber da würde ich dir halt widersprechen. Also nur der erste Teil, so er muss nichts Positives für Jüdinnen und Juden tun, bloß weil er Jude ist. Ich meine, was ist das denn? Dann bist du Teil einer marginalisierten Gruppe in Deutschland und hast deswegen noch zusätzliche Aufgaben dieser Gruppe gegenüber. So finde ich moralisch schwierig. So, da wäre ich voll bei dir. Ich finde auch nicht, dass er eine größere Verantwortung als andere Menschen, also Nicht-Juden, Nicht-Jüdinnen hat, der jüdischen Gemeinschaft keinen Schaden zuzufügen. Ich glaube, dass unsere Verantwortung da als Gesellschaft bei allen gleich angesiedelt ist. Aber diese Verantwortung hat er. Und er hat natürlich ein Mittel, das ich jetzt zum Beispiel nicht einsetzen könnte. Also ich könnte jetzt nicht sagen, hier, ich konnte in dieses Hotel nicht einchecken. Also wenn er das gesagt hätte, ne, wir sind jetzt kurz im Spekulativen natürlich. Ich könnte jetzt nicht in ein Hotel gehen, ich kann da nicht einchecken. Ich denke, ich bin der große Star und mache deswegen irgendwie Theater und sage, ich mache dich fertig und nehme ein Video auf und sage, ich bin antisemitisch beleidigt worden. Das kann ich ja faktisch einfach nicht, weil ich keine Jüdin bin. Und er könnte es, hätte es gekonnt. So, daraus wächst keine größere Verantwortung für ihn als für andere. Nur, ich glaube, die Verantwortung ist genau gleich groß. Nur, das ist eine Sache, die er faktisch nur machen kann und die ich jetzt zum Beispiel nicht machen könnte. Deswegen kann man es nicht vergleichen. Aber wenn ich es machen könnte, hätte ich dieselbe Verantwortung allen Jüdinnen und Juden gegenüber. Absolut. Ich habe nicht, sobald ich das Wort Antisemitismus in den Mund nehme und es auf mich beziehe und mich als Betroffene darstelle, geht es nicht mehr nur um mich, sondern es geht um Jüdinnen und Juden und zwar auch die anderen.
Okay, da fällt mir ein Aspekt so ein. Wir beide, du hast gerade gesagt, du bist keine Jüdin.
Ja.
Ich bin kein Jude. Das muss man auch mal dabei bedenken. Hier unterhalten sich zwei Menschen, die ja mit dem Judentum nicht wirklich identifiziert sind. Wir haben mit dem Judentum keine inneren Herkünfte. Wir sind nicht jüdisch. Vielleicht, also ist der Ansatz auch der, dass die jüdische Community sich mit Gil Ofarim beschäftigen müsste und wir beide hätten die Aufgabe, mit der nicht-jüdischen Community uns zu beschäftigen. Wie geht die? Wie gehen also unsere Leute damit um? Das ist vielleicht der Ansatz. Ich scheue mich damit einfach als Nicht-Jude Herrn Ofarim oder der jüdischen Community irgendwie zu sagen, wie sie damit umzugehen hat. Weißt du, das ist so mein Punkt.
Aber der jüdischen Community sage ich ja erstmal gar nichts. Ich sage ja nicht, ihr müsst das so oder so finden. Mhm. Ich sage ja nicht, wieso seid ihr nicht empörter? Ich weiß gar nicht, ne? Okay, das tue ich alles gar nicht. Ich verstehe, was du meinst. Grundsätzlich kann man immer sagen, wenn es um marginalisierte Gruppen geht, nicht immer nur über sie reden, sondern mit ihnen reden. Da bin ich eigentlich voll bei dir. Ich finde aber, in diesem Fall reden wir ja nicht darüber, was Antisemitismus ist, zum Beispiel. Also ich bin nicht gerade dabei, einem Juden zu erklären, was Antisemitismus ist. Das wäre zum Beispiel, das stünde mir nicht zu. Wir reden, abgesehen davon, dass es ja sowieso hypothetisch ist. Es ist nur hypothetisch, wenn er jetzt quasi gelogen haben sollte, ja ein moralisch interessanter Fall, reden wir ja über die Moral des Ganzen und die wäre durchaus auch auf andere diskriminierte Bevölkerungsgruppen anwendbar. Wobei Juden und Jüdinnen natürlich eine besondere Stellung haben. Das klingt blöd, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also ich will das jetzt nicht einfach mit anderen vergleichen, aber Ich finde, es ist dann schwierig, wenn ich jetzt erklären würde, das ist Antisemitismus, obwohl Juden und Jüdinnen sagen, nee, ist es nicht. Mhm. Aber das ist ja überhaupt nicht unser Thema. Mhm. Deswegen finde ich es in diesem Fall, ich habe da auch durchaus vorher drüber nachgedacht, ob es uns sozusagen zusteht, in diesem Fall aber völlig okay, darüber zu sprechen, auch wenn gerade kein Jude und keine Jüdin anwesend ist. Ne? Weil wir denen ja nicht erklären wollen, was Antisemitismus ist, sondern quasi nur die Frage stellen, haben Menschen die Verantwortung, die Diskriminierung, der die Gruppe, der sie angehörig sind, ausgesetzt wird, zu, naja, sagen wir mal, nicht zu befeuern. Ne? Also sie zu verhindern, wie gesagt, keine Verantwortung, müssen sie nicht. Mhm. Aber das so zu nutzen für sich, wenn es so wäre, nochmal, wenn es so wäre, das so zu nutzen für sich, das finde ich moralisch wirklich sehr schwierig. Und ich finde, dass wir über die moralischen Implikationen eine Handlung sprechen können, unabhängig von dem Hintergrund, den wir jetzt haben.
Ja, ich verstehe das. Ich wiederhole mich auch, wenn ich sage, ich tue mich vielleicht deswegen schwer, weil ich eben das aus eigener Erfahrung nicht kenne. Ich bin, wie gesagt, alt, weiß, männlich, privilegiert. Ich weiß nicht, ich kenne das, ich kann das nicht empathisch in mir wiederfinden.
Doch, ich finde schon. Stell dir vor, also es ist ein bisschen ein schiefer Vergleich, aber es könnte ja sein, du als, ich nenne dich jetzt auch mal alter weißer Mann, du als alter weißer Mann sagst, ich wollte in ein Hotel einchecken und da war eine junge Frau, die of color, sagen wir jetzt mal, um quasi das Gegenstück, und die hat gesagt, nee, alte weiße Männer dürfen wir nicht rein. Stell dir vor. Und du gehörst natürlich überhaupt nicht, also auch wenn die das gesagt haben sollte, gehörst du nicht zu einer diskriminierten, einer unterdrückten Minderheit in dieser Gesellschaft. Das wird sich auch durch den Fall nicht ändern. Aber du wärst, sagen wir mal, angepisst deswegen und du würdest ein Video online stellen. So. Dann würde daraus natürlich gemacht werden, aha, alte weiße Männer werden diskriminiert. So, es würde aufgegriffen werden. Es wäre aber ja okay, weil das ist dir ja passiert, kannst du ja öffentlich machen. So. Wenn es aber nun so wäre, dass du in ein Hotel einchecken wolltest und du hältst dich einfach für einen sehr großen Star und findest, die Frau sollte einfach noch unterwürfiger, noch netter sein, noch mehr sich dir und so. Das macht sie aber nicht, sondern sie ist nur normalfreundlich zu dir. Du bist total angepissen, sagst, ich mache mich fertig, und dann nimmst du ein Video auf, in dem du sagst, ich bin, die hat mich alter weißer Mann genannt und wollte mich nicht einchecken lassen. Dann führt das ja auch dazu, dass das medial wahrscheinlich, ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du ja auch eine gewisse Reichweite hast, und so wird das medial aufgegriffen. Und das wird auch wieder als Beweis dafür angeführt werden, dass alte weiße Männer jetzt plötzlich diskriminiert werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich finde, in dem Moment, das ist ein schiefer Vergleich, weil du nicht zu einer diskriminierten Gruppe gehörst und weil, wenn dann rauskommt, dass du lügst, natürlich das immer noch nicht die Unterdrückten sind. So. Aber ich will nur sagen, du kannst, das kann dir ja dabei helfen, dich da reinzufühlen, dass du quasi eine ganze Gruppe mit reinnimmst in deinen persönlichen Streit.
Verstehe. Das heißt also, in dem Moment, wo ich also meine Gruppenzugehörigkeit thematisiere, da gebe ich dir recht. Also wo ich den persönlichen Konflikt verlasse und sage, ich bin hier wegen einer Gruppenzugehörigkeit abgelehnt worden. In dem Moment, da gebe ich dir recht, mache ich die Gruppenzugehörigkeit selber ja zum Thema, und zwar zum angreifbaren Thema. Und wenn in dem Moment, jetzt verstehe ich.
Genau.
In dem Moment tue ich meiner Gruppe keinen Gefallen. Okay, boah, ich habe hier was dazugelernt. Sarah Bosetti, die Sendung mit der Maus. Und trotzdem möchte ich aber einen Punkt uns beide jetzt hier, weil wir beide eben nicht jüdisch sind. Ich glaube, für uns beide ist der Ansatzpunkt trotzdem nach wie vor der, dass ich hingehe und sage, aber unser Ansatzpunkt ist in unserer Community diejenigen, die daraufhin verallgemeinern.
Klar, voll. So. Finde ich, ist auch ein Punkt. Ich habe jetzt meinen Fokus so ein bisschen auf beides gelegt, aber durchaus auch auf die mögliche Handlung von Gil Ofarim, dass ich meinen Fokus eigentlich mehr auf die Reaktion der nicht-jüdischen Gemeinschaft liegen müsste.
Das ist das, was wir beeinflussen. Das ist das, was wir als Mitglieder der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland einwirken können, sollten, müssten, tun. Aber interessant, ja, jetzt haben wir ein langes Gespräch über einen theoretischen Fall, über was Abstraktes, und am Ende hab ich was gelernt. Live long learning, egal, irgendwas mit Lernen.
Ja, und ich auch, es ist doch total schön. Ich glaube, es ist, weil es ja ein theoretischer Fall ist, ne? Ich finde, die moralische Frage, die mit dem Handelnden in dem Fall selber einhergeht, also potenziell jetzt Gil Ofarim, finde ich tatsächlich moralisch einfach spannender als das, was die nicht-jüdische Gemeinschaft eventuell daraus machen könnte, weil das ist halt einfach, wenn die verallgemeinern, ist scheiße, ja, fertig.
So, weißt aber theoretisch, um das zu vervollständigen, theoretisch könnte auch sein, dass Gil Ofrem komplett nicht gelogen hat.
Genau, das sollten wir jetzt schon zum Schluss nochmal erwähnen.
Theoretisch, ne? Ist sehr wohl möglich, dass Gil Ofrem 100% die Wahrheit gesagt hat.
Ja.
Das sollten wir dabei nicht vergessen. Unbedingt nicht vergessen.
Genau, das sollten wir nicht vergessen. Es ist tatsächlich dann auch ein einfacherer Fall moralisch. Weißt du? Also ja, da gibt es dann weniger zu diskutieren. Deswegen ja der Gedankengang, den wir gerade zusammen so gemacht haben, der ist moralisch interessant. Mhm. Womit ich nicht sagen will, dass ich mir den jetzt wünsche oder so, ne? Aber den durchzuspielen, das ist schon irgendwie spannend. So, damit sind wir auch irgendwie schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Fast, denn es gibt ja noch das hier.
Eine letzte Frage.
Eine letzte Frage von dir an mich und eine letzte Frage von mir an dich. Du darfst aussuchen, ob du anfangen möchtest oder ob ich anfangen soll.
Ich fange mal an. Weil ich natürlich 12 Stunden lang überlegt habe, was kann ich hier
benutzen. Oh Gott, ich habe richtig viel Angst. Möchtest du mal Bürgermeisterin in Tangerhütte werden? Nein.
Nein, es ist so. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir hatten ja, wie gesagt, Lockdown. Ich hatte sehr lange Zeit nichts zu tun. Bin am Sofa rumgesessen und habe geistig ziemlich abgebaut. Also mein Gehirn ist richtig verschimmelt. Und ich hatte viel Input, viel nur aufzunehmen. Und da fiel mir auf, dass mir in der Zeit Sarah Bosetti tatsächlich sehr aufgefallen ist, weil sie einen wahnsinnigen Output. Du bringst ja tatsächlich regelmäßigst, also wöchentlich, zu egal welchem Thema, egal zu welchem aktuellen Ereignis, bringst du ja Sachen raus, wo ich denke, Wahnsinn, allein vom Pensum. Und dann ist mir aufgefallen, dass du ja, und das wäre meine Frage, wie schafft man es dabei auch noch, sagen wir mal so, zu 98% immer richtig zu liegen?
Dafür habe ich dich eingeladen, für das bisschen verklausuliert, aber sehr schöne Lob zum Abschluss, ist schön. Wieso nur 98%? nein, Quatsch. Ich weiß nicht, wie viel ich richtig liege. Ne? Deswegen kann ich natürlich die Frage, ich gebe mir Mühe, keinen Quatsch zu erzählen. Nein, ich gebe mir Mühe, guten Quatsch zu erzählen, wenn ich Quatsch erzähle. Ich schreibe nur über Dinge, die mich irgendwie Dinge denken und Dinge fühlen lassen. Und dann bin ich tatsächlich auch so, dass ich sehr viel darüber lese, ne? Bevor ich mir irgendwie eine Meinung bilde und versuche dann keinen allzu großen Quatsch zu schreiben.
Naja, ich meine, 98%, es gibt schon 2%, wo man immer denkt, ah, siehst du, da bin ich anderer Meinung, nee, das sehe ich aber anders und da fehlt mir was. Interessant ist nur eben, so grundsätzlich, mal wieder mal allgemein, dass wir in unserer Branche ja durchaus alle nicht immer 100% voll richtig liegen. Und dass es, finde ich, auch dazugehören muss, dass man auch daneben liegt, dass man auch sich irrt.
Voll. Ich finde die fast schon schönsten Kommentare immer von Leuten, die sagen so, ich bin auch öfter nicht ihrer Meinung, aber ich finde es immer interessant, mir
super,
das anzuhören.
Genau, ganz
das sind
genau
halt so die Besten, ne? Weil die halt irgendwie... Nein, ehrlich gesagt, ist Quatsch. Das sind auch nicht die Besten. Also es ist ja nichts Schlimmes, auch meine Meinung zu haben, so, ne? Aber es ist jetzt irgendwie doof. Aber ich will nur sagen, dass mir nicht daran gelegen ist, dass alle Leute, die sich das anhören, derselben Meinung sind, sondern dass ich es einfach schön finde, wenn Leute selber über Dinge nachdenken und meinen Beitrag als wertvollen Debattenbeitrag
genau,
wahrnehmen.
Genau, zur Meinungsbildung. Man kann ja auch mal komplett anderer Meinung sein, aber die entdeckt man erst in sich, indem man mal deine gehört hat und sagt, ah, siehst du, das sehe ich anders, aber das war mir gar nicht bewusst, bevor ich dir zugehört habe.
Ja, siehst du, das ist gut. Es gibt auch Leute übrigens, die sich meine Sachen anhören, einfach um zu wissen, was sie nicht denken sollten. Das sind die witzigsten. Die sind so, ich gucke mir das an, um zu wissen, was ich nicht denken soll. Die machen es sich auch so ein bisschen einfach, aber auch für die.
Auch
das ist mein Service an euch.
Völlig in Ordnung. Völlig okay.
Ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar steht auf Wikipedia, das ist aber, glaube ich, wirklich bei weitem nicht mehr aktuell, aber auf Wikipedia steht, dass du unter anderem Kolumnen für die Taz und für den Cicero schreibst.
Geschrieben hast.
Genau. Ja, ja. Ich habe erstmal so gedacht, wie geht das denn gleichzeitig? Ja, und dann habe ich gesehen, irgendwie die letzte Kolumne für den Cicero ist irgendwie von 2016 und für die Taz 2014. Mhm. Und der Cicero hat ja durchaus sich entwickelt, sagen wir mal, seit 2015, 2016 und eine Entwicklung durchgemacht in eine Richtung, wo ich jetzt auch nicht so mitgegangen wäre. Schreibst du gar keine Kolumnen mehr oder nur dafür nicht? Und warum hast du damit aufgehört?
Naja, mein Motto ist schon immer gewesen, logisch statt ideologisch. Mhm. Also ich habe tatsächlich Kolumnen geschrieben für die linksautonome Taz und für den rechtskonservativen Cicero, aber nicht nur. Ich habe auch fürs Fußballmagazin Der Kicker, für die schreibe ich immer noch, und auch fürs Haschisch-Magazin THC, ne? Also alle vier Himmelsrichtungen, also alle vier
das sind die vier Himmelsrichtungen.
Elemente, alle vier Elemente. Also man hat mir auch schon alles vorgeworfen. Ich sei ein rechts, Linker, links, ich sei ein Rechter, ich sei ein Kicker, ein Kiffer und ich sei ein recht-linker, kiffender Kicker. Also das heißt, das mit dem Cicero kam zustande, weil ich mit dem damaligen Chefredakteur zusammen in der Talkshow zu Gast war und er sprach mich hinterher an, ob ich was machen will. Das habe ich viermal gemacht und dann habe ich anhand der Reaktion gemerkt, das ist nicht mein Platz. Mhm. Mit der Taz habe ich zusammengearbeitet, weil ein Redakteur meine Kolumne im Kicker gelesen hat und ich sollte für die Sportseite der Taz was schreiben. Das habe ich auch nur viermal gemacht, aber da war der Grund nicht die Zuschauerreaktion, sondern weil in der Redaktion, das muss man mal ganz klar sagen, im Kicker kann ich schreiben, was ich will. Das muss man echt mal sagen. Und zwar egal, aber in der Taz wurde ohne Rücksprache, ich schlage die Taz auf und lese meinen Artikel und entspricht weder inhaltlich noch stilistisch dem, was ich eingereicht habe. Und dann habe ich nachgefragt, was das soll. Ja, das machen wir immer so. Ich sage, ich bin aber kein Journalist, ich bin Kleinkünstler. Ich überlege mir jede Silbe. Ich ringe mein Hirn, um Formulierungen zu finden, die auch einen künstlerischen Anspruch genügen. Da könnt ihr nicht einfach drum, oh, machen wir so. Ja, gut, aber nicht mehr mit mir.
Emma, ist ganz blöd, das ist ja schockierend, ehrlich gesagt. Das dürfen die doch gar nicht, oder?
Das haben sie gemacht.
Das dürfen sie, glaube ich, trotzdem nicht.
Und das habe ich sogar damals, wenn mein E-Mail-Programm nicht abgestürzt wäre, könnte ich sogar schriftlich nachweisen. Die E-Mail, die ich vom Redakteur bekommen habe, das machen wir immer so. Ich sage, ja, aber nicht ohne Rücksprache.
Wie lange? Aber das ist jetzt auch
ewig her, ja, klar.
9 Jahre her vielleicht.
Also ich schreibe nur noch für den Kicker und für die THC, also nur noch fürs Kiffen und Kicken. Dabei bin ich selber absoluter Nicht-Kiffer. Ich bin sogar erklärter Anti-Kiffer. Ich habe sogar im Kiffer-Magazin schon erklärt, warum ich Kiffen scheiße finde. Ja. Und die lassen das auch zu. Lassen das gerne zu.
Richtig genial. So. Genial. Richtig, ja. So. Also es ist natürlich nicht so, dass jede Zeitschrift, jede Zeitung alles abdrucken muss, ne? Aber ohne Absprache Dinge zu ändern.
Ja. Puh. Sportredaktion Taz, länger her.
Ja, da wäre ich aber auch an die Decke gegangen. Also ich finde sowieso, ne, ich bin ja auch so, ich schreibe ja nun mal sehr bewusst das genau so, wie ich es schreiben möchte.
Mhm, genau.
Was mich auch immer wahnsinnig, ist jetzt für euch nur so mittelinteressant, aber für uns ganz kurz, mündliche Interviews finde ich auch immer interessant, die dann verschriftlicht werden. Also jetzt nicht Radiointerviews, die dann eben auch so gesendet werden, sondern so Interviews, die man nicht per E-Mail führt und man antwortet auf Fragen, sondern man setzt sich hin und unterhält sich oder man telefoniert und dann schreibt irgendjemand das auf danach. Und dann stehen da immer so Sachen, bei denen ich denke, das habe ich überhaupt nicht so gesagt.
Ja,
und ich
weiß, dass das
nicht meine Worte sind. Ich kann es dann halt nicht mehr nachweisen, weil nur die ab... Ne? Und das ist ja immer mit Abnahme. Und dann musst du im Grunde das ganze Interview nochmal neu schreiben, weil du irgendwie gesagt hast...
Ich kann das sogar noch toppen.
Ja.
Donaukurier Ingolstadt hat mir ein Interview schriftlich geführt. Also die Fragen per E-Mail gestellt.
Ja.
Ich schriftlich geantwortet. Der Redakteur hätte nur Copy und Paste machen brauchen. Mhm. Und ich lese das Interview und in meinen schriftlich formulierten Antworten stehen da vor mir Sätze drin, die ich nie geschrieben habe.
Das dürfen die nicht, ohne Quatsch, das können die doch nicht. Das ist auch ein typisches, das muss doch verboten sein jetzt, ne? Aber ja, ich glaube wirklich, dass sie es nicht dürfen.
Und das kann ich sogar nachweisen.
Ja, ich glaube es dir allerdings tatsächlich auch so.
Irre.
Unglaublich. Guck mal, wir haben traurig angefangen und wir enden noch trauriger. Ist das furchtbar und schön zugleich. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, ihr kennt das schon, dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr kein Lob habt, dann dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren und natürlich dürft ihr, sollt ihr sogar, auch andere Podcasts hier in der ARD Audiothek hören. Zum Beispiel könnt ihr mal bei Lorio 100 mehr Lametta mit Ariana Barbouri reinhören. In diesen Tagen wäre Lorio 100 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr Loriot kennt, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der hat keinen Podcast. Hätte ich ihm vorher sagen können eigentlich, dass man ohne Podcast nicht wirklich berühmt werden kann. Aber okay, auf mich hört ja niemand. So oder so, hört euch diesen Podcast an. Darin spricht Ariana gemeinsam mit prominenten Gästen über Nudeln in Gesichtern und darüber, ob und warum Loriot heute noch witzig ist. Loriot 100, mehr Lametta mit Ariana Barbouri in der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Nächste Woche Freitag bin ich wieder nicht da, weil ich die zweite Folge von Bosetti Late Night aufnehme. Aber auch diesmal gibt es trotzdem eine Folge, weil wir wollen euch ja nicht alleine lassen. Und zwar eine Folge, die ich im Juni mit Ingo Zamperoni zusätzlich aufgenommen habe. Wir reden darin, ehrlich gesagt, völlig konzeptlos, aber fröhlich über Mobilität. Und in der Woche danach geht es dann wieder ganz regulär weiter, und zwar mit Dietmar Wischmeier. So, vielen Dank, dass du da warst. Das da.
Danke, dass ich da sein durfte. Du da.
HG Butzko war heute da. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.